Liebe Schwestern und Brüder, bei diesen Versen, die wir eben gerade gehört haben, aus dem ersten Johannesbrief, da können einem die Ohren klingeln. So oft kommt das Wort Liebe darin vor. Ich weiß nicht, wie gut Ihr Gedächtnis ist. Ich habe es mehrmals durchgelesen, deswegen kann ich mich daran erinnern. Da heißt es, wir wollen einander lieben. Der Ursprung der Liebe ist Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Und weil Gott uns liebt, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Und vieles mehr. Vielleicht, so habe ich bei meiner Vorbereitung für diesen Gottesdienst gedacht, ging es dem Theologen, dem Gesetzeslehrer aus unserer Geschichte genauso, die Geschichte aus Lukas 10, die meiner Predigt zugrunde liegt. Ich möchte den Gesetzeslehrer Theo nennen. Theo gehörte wohl zu einer Gruppe von Menschen, die gerade so richtig abfeierten. Es war eine tolle Stimmung, es war Jubel, es war Trubel, es war Heiterkeit. Im Zentrum dieses Jubels stand Jesus. Ich denke mir, staunend und dankbar genoss er diesen Augenblick. Was am Anfang, wie uns Evangelien erzählen, was am Anfang mit ihm alleine begonnen hat, nämlich predigen, heilen, den Menschen zum Leben helfen, das haben seine Jünger nun gelernt, haben sich auf den Weg gemacht, haben es selbst ausprobiert. In einem ersten Campaign waren es 12, seine 12, die er losgeschickt hat, und in einem zweiten waren es 72. 72. Sie haben getan, was er vorgelebt, was er ihnen gelehrt hat, nämlich predigen, heilen, dem Menschen zum Leben verhelfen. Und nun waren sie zurück, waren total begeistert. Darum tolle Stimmung, Jubel, Trubel, Halleluja-Gesänge, echte Freude und die Ahnung für etwas ganz Großem. Vielleicht war das Theo zu viel. Zu viel Halleluja, zu viel Heilung, zu viel Freude, zu viel, wir haben uns ja alle lieb. Was soll diese Party, diese Wunder, diese Geschichten, die großen Gefühle? Es geht doch nur um das eine, denkt er, darum, dass wir Menschen in den Himmel kommen, oder nicht? Es geht um die Gebote, es geht um Gott, Punkt, fertig, aus. Und das wollte er aus dem Mund von Jesus hören. Vielleicht war dieser Ärger auch spürbar, als Theo mitten in dieser tollen Stimmung aufstand und Jesus ganz förmlich, ganz nüchtern die Frage stellte: Lehrer, Meister, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Mal unter uns, habt ihr euch schon mal diese Frage so gestellt? Ich nicht. Nicht so. Klingt wie eine Prüfungsfrage. Heidelberger Katechismus. Oder wie eine rhetorische Frage eines Theologen, der jemand anderen aufs Glatteis führen will. Was muss man tun, um in den Himmel zu kommen? Klingt wie eine Frage eines Menschen, der Wasser in den Wein gießen will. Also die Freude irgendwie verderben wollte der Menschen, die gerade da waren. Und vielleicht hatte Theo ja wirklich keinen Spaß, weil ihm diese Frage irgendwo doch beschäftigt. Wie kann ich mein Leben verantworten vor Gott? Wohin damit, wenn ich anderen Menschen und Gott etwas schuldig geblieben bin, versagt habe? Gibt es einen Schlüssel, damit mein Leben gelingt? Gibt es eine Tür, damit ich zu Gott finde? Wie kann ich Frieden finden? Wie kann ich Frieden stiften in dieser Welt? Was kann ich tun? Kann ich etwas tun, um von Gott ein Leben geschenkt zu bekommen, das nie mehr aufhört? Jesus weiß um die theologische Ausbildung dieses Mannes und stellst darum eine Gegenfrage. Du kennst dich doch aus in der Bibel. Was steht denn da im Gesetz darüber geschrieben? Und natürlich weiß Theo die Antwort. Es ist eine Zusammenfassung aller Gebote, quasi eine goldene Formel, die wir bereits im dritten Buch Mose lesen. Er antwortet: Du sollst deinen Gott von ganzem Herzen lieben, mit deinen Gefühlen, mit deinen Gedanken, also auch mit deinem Verstand und mit allem, was du hast. Und die Menschen um dich herum, deine Nächsten, die sollst du auch lieben, genauso wie du dich selbst liebst. Wir können beobachten, Theo fragt nach der Schlüsselhandlung zum wahren Leben, zum ewigen Leben. Jesu Gegenfrage lenkt den Blick auf die Gebote und gemeinsam landen sie bei der Liebe, einer dreifachen Liebe, die wir uns wie eine Triangel vorstellen. Wissen Sie, was eine Triangel ist? Wo habe ich sie?
Wo ist sie hingerutscht? Das tut mir jetzt leid. Ich habe sie noch eingetragen.
Kriegst du gerade nicht. Sie klimpert da drin, aber ich finde sie nicht. Eine Triangel. Metall, drei Seiten. Keine der Seiten darf irgendwo anliegen. Und wenn man sie anschlägt, dann klingt sie. Die Triangel klingt dann ausgewogen, wenn sie wirklich gleichmäßig ist und nirgendwo anliegt. Und so ist die Liebe wie eine Triangel, die frei hängt, frei schwingen, frei klingen kann. Der Schlüssel zu einem gelingenden Leben, so dieses Gebot, ist die Liebe. Die Tür zu einem ewigen Leben in Gottes Nähe ist die Liebe. So die Antwort des Gesetzeslehrers, so Theo. Und Jesus sagt: Richtig, du hast richtig geantwortet. Tu das und du wirst leben. Logisch, denken wir, einfach, aber nicht mit Theo. Er findet die Antwort vielleicht ein wenig zu undifferenziert. Vielleicht fühlt er sich vor den vielen Menschen, die da stehen, auch vorgeführt von Jesus, weil er ihn ja mit den eigenen Worten belehrt hat vor allen anderen. Vielleicht war er auch der Meinung, dass sich Jesus das ein bisschen zu einfach macht. Und darum fasst er nach und fragt nach: Jesus, dann sag mir doch, wer ist denn mein Nächster? Ich stelle mir vor, in diesem großen Kreis, in dem er steht, zeigt er außen rum und sagt: Jesus, wer ist mein Nächster? Und ich zeige auf Sie, frage: Wer ist mein Nächster? Und frage Sie: Wer ist es denn? Die Person, die neben Ihnen sitzt oder hinter Ihnen? Ist es die Person, die vorhin angerufen hat vom Gottesdienst und deren Gedanken Sie noch beschäftigt? Ist es der Mensch, der mit dem Einkaufswagen durch die Straßen zieht und in dem Einkaufswagen liegt sein ganzer Hab und Gut? Habe ich einen Nächsten vorm inneren Auge? Ja, und was ist eigentlich mit den Hungerleidenden im Gaza? Und was ist mit denen, die dafür verantwortlich sind in Israel? Und das sind dann noch die vielen anderen Menschen auf dieser Welt in den Kriegs- und Krisengebieten. Ja, was ist mit ihnen? Ich setze ein großes Fragezeichen, weil meine Liebesfähigkeit doch begrenzt ist. Ich kann doch nicht alle lieben und alle helfen, die gerade mich brauchen. Ich bin doch selbst bedürftig und brauche liebevolle Zuwendung anderer immer wieder in meinem Alltag. Auch wenn Theo vielleicht mit dieser Frage nach dem Nächsten ablenken wollte, weil sie so schwierig ist, ich finde sie echt wichtig. Und Jesus auch. Denn er antwortet ausführlich mit einer tiefgründigen Geschichte, die wir alle kennen. Ein Mensch war auf dem Heimweg, zu Fuß, wie damals üblich. Er wurde überfallen. Er wurde verprügelt, er wurde halbtot liegen gelassen und ausgeraubt. Und dann kam zufällig ein Priester die Straße entlang, nur für uns, falls wir nicht mehr wissen, was ein Priester ist, jemand, der in der Kirche arbeitet. Der sah den Verletzten, ging auf die andere Straßenseite und schaute, dass er weiterkam. Zufällig kam auch ein Levit vorbei, das ist nach heutigen Maßstäben auch ein Mitarbeiter der Kirche, vielleicht sogar jemand, der im Gottesdienst mitwirkt, Musik macht oder eine Lesung hält, was auch immer. Der sah den Verletzten, ging schnell auf die andere Straßenseite, machte einen großen Bogen vorbei und ging weiter. Jesus sagt uns in diesem Gleichnis, in dieser Beispielgeschichte, nichts über die Gründe, warum die beiden weitergehen. Ob sie Angst haben, ob sie sich die Hände nicht schmutzig machen wollten. Vielleicht verhielten sie sich ähnlich wie die Gaffer in unserer Zeit, die bei einem Unfall auf der Autobahn langsam fahren, das Handy rausholen und filmen, aber anhalten, nee, und weiter. Oder meine Beobachtung in der Fußgängerzone, im Einkaufsladen, wo auch immer, wo ein älterer Mensch Kreislaufprobleme hat, sich irgendwo festhält, Menschen sehen das, lassen diese Person stehen. Oder wie wir, die wir von Hungersnöten hören, die Nachrichten ausmachen und einfach so weiterleben, als wäre nichts. Vielleicht hatten die Männer in Jesu Geschichte andere gute Gründe, wir wissen es nicht. Aber fest steht, für den Verletzten sind die Gründe vollkommen egal. Denn für ihn zählt nur der, der tatsächlich hilft. Nur der, der wirklich stehen bleibt, der hinschaut. Aus seiner Sicht ist es das Schlimmste, was passieren kann, dass Menschen wegschauen. Und für Jesus steht der Verletzte im Mittelpunkt. In seiner Beispielgeschichte kommt auch noch ein dritter Mensch bei den Verletzten vorbei. Kein Berufspendler wie die beiden anderen, sondern ein Reisender aus dem Nachbarland Samarien. Und wenn ich nun den Begriff Ausländer wähle, dann ganz bewusst mit seinem negativen Beigeschmack. Denn die Samarier waren für die Juden minderwertig, ausgeschlossen, verachtet. Aber ausgerechnet dieser Ausländer schaut nicht weg. Ausgerechnet dieser Ausländer schaut hin, lässt sich anrühren von den Verletzten, legt sein Gepäck ab, nimmt sich Zeit, macht eine Notversorgung, verbindet die Wunden, packt seinen Esel um, legt den Verletzten oben auf und bringt ihn in die nächste Pension an der Straße. Er tut alles, um den Verletzten so gut es geht zu versorgen. Am nächsten Morgen, so wird erzählt Jesus, muss er allerdings weiter, übergibt die Verantwortung dem Wirt, auch noch ausreichend Geld dazu und versprach, auf dem Rückweg wiederzukommen, denn sollte die Pflege des Verletzten mehr gekostet haben, dann würde er auch dafür bezahlen. Er tut, was er kann. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Wow, denke ich beim Lesen dieser Geschichte. Jesus wendet sich wieder direkt Theo zu und fragt ihn nach der Moral dieser Geschichte mit den Worten, wer von den dreien ist dem Verletzten zum Nächsten geworden? Und ich verstehe die Frage so, wer war aus der Perspektive des Verletzten der Nächste, der Helfer? Wer hat den Verletzten geliebt, wie es im Goldenen Gebot heißt? Bei wem konnte die Triangel der Liebe frei klingen? Wow, denkt vielleicht auch Theo, denn die Antwort ist so klar wie unbequem. Es waren nicht die gläubigen Juden seiner Zeit. Es waren nicht seine Kollegen im Dienst der Kirche. Es war ausgerechnet einer, der mit dem allen gar nichts zu tun hat. Der Außenseiter ist das Vorbild für die Nächstenliebe. Krass. Mit einer Empfehlung endet diese Begegnung und Jesus sagt zu Theo, geh los und mach es genauso. Auch zu uns, sagt er, geht los, macht es genauso. Genauso wie der Samariter. Ich finde, es gibt wenig Grund, sich bei dieser Aufforderung überfordert zu fühlen oder Schnappatmung zu bekommen. Um zu erkennen, wer für uns der Nächste sein kann, also wem wir offen und hilfsbereit begegnen können, da brauchen wir keine Ausbildung, kein Theologiestudium, nichts Besonderes. Es reicht Mut und Vertrauen. Mut, um die Schutzmauern, die Vorurteile loszulassen. Mut, um sich berühren zu lassen von der Hilfsbedürftigkeit anderer Menschen. Mut, um offen zu sein für die Menschen am Rande meines Weges. Aber Mut alleine reicht nicht. Vertrauen. Vertrauen ist die Basis, der tragende Grund für ein mutiges Leben. Vertrauen darauf, dass wir selbst gehalten, selbst geschützt sind. Vertrauen auf die Liebe Gottes, die jedem von uns gilt, in unserer eigenen Bedürftigkeit und Not. Das Vertrauen darauf, dass Gott uns die Kraft schenkt, uns anderen Menschen liebevoll zuzuwenden und den Mut, Grenzen zu ziehen und auch für uns selbst zu sorgen, uns selbst zu lieben. Der Schlüssel zu einem gelingenden Leben heute, hier und jetzt ist die Liebe. Die Tür zu einem ewigen Leben in Gottes Nähe ist die Liebe. Diese Liebe hat in Gott ihren Ursprung. Darum die Bitte, dass Gott uns das Vertrauen und den Mut schenke, uns von ihm berühren und lieben zu lassen, damit wir selbst wie eine Triangel liebevoll erklingen, in der Liebe zu Gott, in der Liebe zum Nächsten und in der Liebe zu uns selbst. Ich lese sie nochmals, die Worte, die eben in der Lesung waren, weil sie so zentral sind für dieses Verständnis von Liebe. Die Worte aus 1. Johannes 4. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist darin sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn, ihm das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns liebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns. Und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert.